The Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy.
Herzlich willkommen zur 8. Folge unseres Podcasts The Future of Power, der Geopolitik-Podcast von Agora Strategy. Mein Name ist Timo Blenk und ich bin Partner und CEO der Agora Strategy Group. Heute zu Gast bei mir ist Professor Jörg Rocholl, Präsident der European School of Management and Technology in Berlin. Lieber Jörg, ganz herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit heute nimmst.
Ja, vielen Dank, Timo. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Das Thema der heutigen Folge ist die Neuordnung der Weltwirtschaft, insbesondere auch die Rückkehr der Geoökonomie. Lieber Jörg, bevor wir direkt ins Thema starten, lass mich dich noch unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellen. Du bist, wie schon gesagt, Präsident der ESMT und Deutsche Bankprofessor in Sustainable Finance. Du bist darüber hinaus auch Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen und Vorsitzender des Steering Committee des Global Network for Advanced Management. Also du kennst sowohl die wirtschaftliche als auch die politische Seite. Und darüber hinaus bist du auch Research Fellow am Center for Economic Policy Research, dem CEPR, und Research Member des European Corporate Governance Institute. Und du hast dein PhD in Finance und Economics, genauso wie auch dein Master in Philosophy an der Columbia Business School erworben und bist Diplom-Ökonom von Hause aus mit Auszeichnung von der Universität Witten und Herdecke. Also das sind die beiden Weltuniversitäten Columbia und Witten Herdecke. Das Thema, das wir heute diskutieren wollen, ist nicht nur Protektionismus und das Ende des Freihandels, auch wenn das sicherlich häufig immer wieder im Moment in den Schlagzeilen steht, sondern wirklich die Frage, wird unsere Wirtschaft geoökonomischer? Heißt also, denken wir stärker in Wirtschaftsblöcken? Lässt der Handel auch gerade natürlich mit China nach? Verändert er sich? Und wie stellen wir uns in Deutschland und in Europa auch auf vor dieser veränderten Ausgangslage? Die Europäische Kommission hat erst vor kurzem ihre Strategie of Economic Security veröffentlicht und zeigt auch darin stärker protektionistische Züge auf, auch wieder Ansiedlung von Wirtschaft in kritischen Infrastrukturbereichen innerhalb der Europäischen Union, innerhalb von Deutschland. Wir haben auch gesehen, dass mit sehr viel Geld die Halbleiterindustrie in dem Fall gerade nach Ostdeutschland geholt wird. Und dieser Weg zeigt vielmehr auf, dass wir wieder versuchen, wirklich kritische Themen, Industrien, Ressourcen bei uns in Europa zu bündeln. Und aus dieser Erfahrung heraus, lieber Jörg, wie bewertest du das gerade? Wird Weltwirtschaft grundsätzlich politischer? Und siehst du damit verbunden auch einen fundamentalen Wandel mit Abkehr von diesem Grundprinzip des Freihandels, dass wir natürlich die letzten Jahrzehnte als das große wirtschaftliche Dogma verfolgt haben.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung, für die Einleitung. Ich freue mich, wie gesagt, sehr hier zu sein. Und dieses Thema Geoökonomie oder das politische Erwerben der Weltwirtschaft könnte nicht besser und passender sein als Thema des Podcasts. Es ist in der Tat so, dass auf jeder Ebene das wirtschaftliche Handeln politischer wird. Das beginnt auf der individuellen Ebene bei der Frage, in welcher Form, in welchem Umfang sich CEOs, Unternehmensführer oder Führerinnen zu politischen Themen äußern sollen, der Erwartung, dass sie sich in die politische Diskussion begeben, steigt. Das bringt auch Herausforderungen mit sich. Also die Frage, darf ein CEO politisch sein, wird heute anders bewertet, anders gestellt und auch positiver gesehen, als das lange Zeit der Fall war. Wir haben hier an der ESMT auch dazu Forschung durchgeführt, unter welchen Rahmenbedingungen das stattfinden soll, wie das auch glaubwürdig ist oder wie wir es damals mal geschrieben haben. Es ist auch ein schmaler Grat zwischen Hero und Zero. Also das heißt, es muss schon eine sehr konsistente Argumentation sein. Die Erwartungen steigen dort auf jeden Fall sehr stark. Dann auf der Ebene des Unternehmens ist es klar, dass Unternehmen heute die Geoökonomie anders betrachten als noch vor, gerade vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Das gilt sowohl für die Beschaffungsmärkte, also für die Rohstoffmärkte, Woher kommen diese Rohstoffe? Wie diversifiziert sind diese Beschaffungsmärkte? Welche politischen Risiken lauern in Märkten, in denen diese Rohstoffe kommen sollen? Oder inwiefern sind Risiken in den Ländern, in denen diese Rohstoffe gekauft werden sollen, auch gegeben durch andere Länder, sagen wir China, die in diesen Ländern eine Auswirkung haben? Das geht aber auch in Richtung der Absatzmärkte, dass gerade die Frage gestellt wird, wie einseitig abhängig dürfen bestimmte Unternehmen von bestimmten Märkten sein. Auch hier ist das Thema China und die Automobilindustrie eins, das häufig genannt wird. Und dann als dritte Ebene neben den CEO, den Unternehmensführern auf der einen Seite, den Unternehmen auf der anderen und dann auf der dritten Ebene auch die Frage, wie Regierungen damit umgehen. Denn es war ja lange Zeit auch ein Credo, dass viele unternehmerische Entscheidungen von den Regierungen unbeeinflusst blieben, dass die Regierungen eher auf die unternehmerische Entscheidung vertraut haben und sich jetzt neue Gedanken darüber machen, wie sie Unternehmen, die schon existieren, unterstützen können, wie sie bestimmte Absatz-, Beschaffungsmärkte unterstützen können, wie sie aber vielleicht auch neu darüber nachdenken müssen, wie neue Unternehmen, neue Ideen, neue ganze Geschäftsfelder in der Entstehung unterstützt werden können. Das heißt also, dieses ganze Thema Geoökonomie könnte nicht relevanter sein. Es gibt viele wichtige Fragestellungen in diesem Zusammenhang auf jeder Ebene, die betrachtet werden müssen. Und was man eben auch damit, was damit einhergeht, ist, dass unter vielen Stichworten, die man jetzt hat, Decoupling, De-Risking, Diversifizierung, dass dort ganz klar auch immer wieder das Thema Freihandel zumindest in Frage gestellt wird, dass also politische Aspekte viel stärker eine Rolle spielen und dass man gerade hier auch einen gesunden, einen klugen Kurs finden muss, wie man die ganzen Segnungen des Freihandels, der ja unfassbar große positive Auswirkungen hat für die entwickelten Länder, der auch dazu beigetragen hat, dass Hunderte von Millionen von Menschen aus der Armut befreit werden konnten, auch gerade hier in China, dass diese ganzen Segnungen und positiven Wirkungen erhalten bleiben und man gleichzeitig natürlich nicht blauäugig ist, wenn es darum geht, gerade mit Ländern in Konkurrenz zu treten, bei denen es nicht nur ein freiheitlich-wirtschaftliches System gibt, sondern bei denen auch politische Einflussnahme die Rolle spielen und wie diese politische Einflussnahme auch sich auf andere Länder auswirkt. Also deshalb, um es in Kurzform zu sagen, es ist ein extrem relevantes Thema und es wird an Bedeutung weiter zunehmen.
Also vielen Dank für diese erste Einschätzung. Da steckt ja auch schon wahnsinnig viel drin, was du angerissen hast an verschiedenen Themen. Bleiben wir vielleicht einmal bei dem ersten Aspekt der Beschaffung, des De-Risking, der Ressourcen und der Rohstoffe. Insbesondere Deutschland, aber auch die EU hat viele kritische Rohstoffe, die benötigt werden, nicht oder zumindest momentan noch nicht selbst verfügbar, sondern die müssen importiert werden. Davon kommt auch ein großer Teil aus China, auch raffinierte Vorprodukte kommen aus China. Gleichzeitig, wenn jetzt beispielsweise deutsche Unternehmen auch versuchen, selber direkt zum Beispiel aktiv zu werden in der Rohstoffgewinnung, beispielsweise im Kongo oder anderen afrikanischen Ländern, ist ein deutsches Unternehmen im Prinzip in direkter Konkurrenz mit dem gesamten chinesischen Staat, der sehr stark auch politisch flankierende Maßnahmen einleitet. Die EU und Deutschland haben das in der Vergangenheit bisher sehr zurückhaltend getan oder auch versäumt. Aus deiner Sicht, wie gehen Unternehmen damit um und ändert sich da auch die Einstellung, also das Mindset dazu, auch auf Regierungsseite, da andere Wege zu beschreiten?
Ja, wir sehen aus meiner Sicht eine fundamentale Veränderung in diesem Bereich. Genau wie du es beschrieben hast, ist es traditionell so, dass die Regierung in Deutschland, vielleicht im breiteren Sinne auch in Europa, aber insbesondere in Deutschland, sich eher aus diesen unternehmerischen Entscheidungen rausgehalten hat. Das ist vielleicht eine grundlegende Überzeugung, die sich schon aus den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft speist, dass man eher die Wettbewerbsbedingungen herstellen möchte, sich dann aber rauslässt und nicht interveniert. Das ist im Inland und auch in Europa, gerade bei der Wettbewerbspolitik, auch ein richtiger Ansatz. Er kommt aber dann an Grenzen, wenn es, wie gesagt, in Länder geht, in denen man im Wettbewerb mit Unternehmen steht, die auch Unterstützung durch ihre Regierung erhalten. Und man sieht jetzt, dass von verschiedener Seite, von den Unternehmen, von den Industrieverbänden, also gerade auch vom BDI, dass vom Wirtschaftsministerium das Thema Rohstoffstrategie viel stärker in den Mittelpunkt kommt, dass man sich Gedanken darüber macht, was sind denn eigentlich die kritischen Rohstoffe, von welchen sind wir abhängig? Und wie kann man sicherstellen, dass bei diesen kritischen Rohstoffen es einen breiteren Kreis an Ländern gibt, die diese Rohstoffe liefern können. Am plastischsten ist das zu sehen im Bereich der Gaszufuhren. Da hatten wir ja vor dem russischen Angriff, vor dem Beginn des russischen Kriegs eine Abhängigkeit von 50%, die ex post betrachtet, mindestens ex post betrachtet, viel zu hoch war. Und jetzt die Frage kommt, wie kann man hier auf verschiedene Beschaffungsmärkte zugehen, wie kann man hier langfristige Liefervereinbarungen treffen, die es dann ermöglichen, selbst dann, wenn es mal Probleme in einem Land gibt oder auch man sich nicht erpressbar machen möchte in einem Land, dass man dann auch Flexibilität hat, auf andere Länder auszuweichen.
Wir hatten einen anderen Aspekt, den du vorher auch schon genannt hast, den Bereich der Finanzen. Hier vielleicht sozusagen zwei Fragen in einer. Zum einen hat die amerikanische Regierung erst vor kurzem ein Dekret erlassen, dass nicht mehr mit amerikanischen oder auch europäischen Investitionsgeldern Technologiefortschritt in Schlüsselsektoren, unter anderem militärischen, aber auch wirklich Kernsektoren von Technologieentwicklung, in China finanziert werden dürfen. Das heißt, die Finanzströme werden irgendwo gelenkt, eingeschränkter. Es gab das Konzept des sogenannten Outbound Investment Screenings. Eines der Kernthemen bei Sanktionen war immer Finanzinfrastruktur. Das heißt, wir haben gesagt, die Atombombe der Sanktionen wäre der Ausschluss aus SWIFT, also dem Zahlungsverkehr, an den Russland auch angebunden war. Man hat das auch in großen Teilen getan. Aus seiner Sicht, waren diese Sanktionen erfolgreich? Wird dieser Weg einer sein, den wir häufiger sehen werden, dass auch sowohl die Zahl von Sanktionen bei politischen Konflikten zunehmen wird, als auch, dass gerade vor allem das Finanzsystem in stärkerem Maße auch davon betroffen sein wird?
Bei den Sanktionen handelt es sich ja, man kann sagen, um eine der klassischen Formen der Soft Power. Also das heißt, man versucht hier Wege zu finden und in dem Sinne ist jetzt das Umgehen mit Russland ein Lackmustest auch für die Zukunft. Die Sanktionen gegen Russland halte ich für richtig, auch gerade die Sanktionen, die man vorher nicht erwartet hat, zum Beispiel also das Einfrieren der Reserven der russischen Zentralbank. Entscheidend ist jetzt aber, dass die ganzen Umgehungsmöglichkeiten noch viel stärker in Betracht gezogen werden. Wir sehen ja jetzt, dass deutsche Exporte in bestimmte Länder sich vervielfacht haben. Wahrscheinlich nicht, weil auf einmal die wirtschaftliche Aktivität in diesen Ländern so stark zugenommen hat, sondern im Gegenteil, weil das einfach Durchgangsbahnhöfe waren für Waren, die dann nach Russland geflossen sind. Und das ist ein entscheidender Punkt. Also Sanktionen sind auch nur so gut, wie sie tatsächlich auch betrachtet werden können. Ein anderer Aspekt, den man dabei betrachten muss, ist natürlich der, dass mit immer schärferen Sanktionen auch andere Länder, die möglicherweise irgendwann mal in der Zukunft denken könnten, dass sie auch mit Sanktionen belegt werden, umso mehr darüber nachdenken, wie sie sich Krisen robuster aufstellen können. Also das heißt, wie sie die Voraussetzungen schaffen können, um nicht Opfer dieser Sanktionen werden zu können. Und damit sind wir wieder bei dem Thema, das wir eben hatten, dass möglicherweise gerade in diesen Ländern die Abhängigkeit vom US-Dollar reduziert wird, dass man auch an dieser Stelle versucht, Abhängigkeiten von anderen Ländern zu reduzieren, um einfach gewappnet zu sein, dass man möglicherweise aus berechtigten oder auch aus deren Sicht unberechtigten Gründen Opfer von solchen Sanktionen werden könnte. Also das heißt, das hat auch schon gewisse vorweggenommene, ja, antizipative Maßnahmen, die hier getroffen werden.
Ja, super spannender Aspekt. Und das führt uns auch schon zu diesem nächsten Bereich, über den ich noch mit dir diskutieren wollte, nämlich Technologie. Und wir sehen das sehr stark. Wir hatten das Beispiel des Halbleiterwerks in Dresden, aber das sehr stark in Schlüsseltechnologien alles versucht wird, um technologisch voranzukommen, um die Industrien nach Deutschland, nach Europa zu holen. Und gleichzeitig, dass in den Bereichen künstliche Intelligenz, aber auch Militärtechnik oder der Energiewirtschaft mit Solar, Wind, allem, was danach kommt, also wirklich ein großes Wettrennen stattfindet zwischen den großen, sowohl politischen als auch wirtschaftlich mächtigsten Ländern der Welt. Und aus deiner Expertise heraus, glaubst du, dass dieses Technologierennen sich eher gegenseitig verstärken wird? Und was sind auch Schlüsselsektoren, die entscheidend sind für wirtschaftlichen Erfolg, aus deiner Expertise heraus für die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Also worauf muss man wirklich ganz besonders schauen?
Wir sehen derzeit in der Tat massive Investitionen in alle möglichen Technologien, Schlüsseltechnologien. Wenn man jetzt mal zwei herausnimmt, dann ist es und bleibt es die Digitalisierung. Und jetzt ist in den letzten Jahren die künstliche Intelligenz nochmal massiv hinzugekommen. Entscheidend ist ja bei diesen Technologien, dass es in dem Sinne nicht einzelne Sektoren sind. Also wie man früher sagt, wir haben den Autosektor, den Pharmasektor oder vielleicht den Stahlsektor, sondern dass es ja hier sich eher um Querschnittstechnologien handelt, die für ganz unterschiedliche Sektoren, für unterschiedliche Industrien von Relevanz sind und die auch das Potenzial haben, völlig neue Beschäftigungsfelder, neue Industrien zu schaffen, von denen wir bisher noch keine Ahnung haben, wie die sich ausgestalten können. Das heißt, hier gibt es einen großen Wettkampf. Hier gibt es insbesondere, und das halte ich für entscheidend, große, massive private Investitionen. Wenn man sich also vor Augen hält, dass ja in Deutschland das Verhältnis zwischen privaten Investitionen und öffentlichen Investitionen etwa 9:1 ist, dann bedeutet das ja, dass für die Erreichung der Ziele, insbesondere die Hebelung der privaten Investitionen, von ganz zentraler Bedeutung ist. Natürlich muss auch der Staat etwas tun, auch dort die Investitionen voranbringen, aber der wirkliche Hebel liegt bei den privaten Investitionen, am besten in Kopplung und in Begleitung der staatlichen Bereiche. Was jetzt entscheidend ist, ist, dass nicht alle Grundsätze, die den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands und Europas in den letzten Jahren und Jahrzehnten hervorgebracht haben, nämlich eben, dass der Staat die Rahmenbedingungen setzt, aber eben nicht in Einzelbereichen interveniert, dass es nicht von heute auf morgen komplett über den Haufen geworfen wird. Denn am Ende ist es die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, die deren Weltmarktfähigkeit bestimmt, die Innovationsfähigkeit. Betrachtet werden muss hier natürlich, ob es zu gleichen Bedingungen kommt, im Englischen Level Playing Field, dass also nicht Wettbewerber für europäische Unternehmen auftauchen, die zum Beispiel durch staatliche Subventionen zu ganz anderen Kosten und damit anderen Preisen operieren können. Das ist also das, was unter diesem Thema Reziprozität eine große Rolle spielt. Und zum anderen ist gerade für Deutschland und auch wiederum Europa die Frage zu stellen, wie auch diese hervorragenden Erkenntnisse in der Grundlagenforschung noch viel stärker zur Kommerzialisierung führen. Das setzt wiederum eine ganze Reihe von Bereichen, schließt es ein. Und das ist in der Tat auch ein Bereich, in dem der Staat sehr genau schauen muss, wie auch die Fördermittel, die für die Grundlagenforschung bereitgestellt werden, auch noch stärker dahingehend überprüft werden können, wie sie dann auch zur Kommerzialisierung und wirtschaftlichem Erfolg führen.
Das ist, glaube ich, auch gerade in Deutschland sicherlich noch ein Bereich, wo wir besser werden können, wenn wir viel erfinden, aber nicht die Marktreife der Produkte dann erreichen können. Das machen dann die Amis oder andere. Jetzt ist ein Schlüsselbereich natürlich für Technologie oder auch um Gewinner in diesem Technologierennen zu sein, wenn man so möchte, ist natürlich Bildung, Bildungspolitik. Jetzt bist du als Präsident der ESMT einer der führenden Business Schools weltweit tätig mit vielen Kooperationen weltweit in verschiedensten Ländern. Aus deiner Erfahrung heraus, wie ist dort der Blick auf Deutschland? Also ist da ein großes Interesse, auch an Deutschland, nach Deutschland zu kommen, an deutscher Bildung zu partizipieren, sich international auch hier zum Beispiel an der Business School einzubringen? Oder glaubst du, dass schon der Blick noch sehr stark auf die USA oder auf UK oder wohin auch immer gerichtet ist?
Grundsätzlich ist Deutschland ein extrem interessanter Standort. Das hängt auch damit zusammen, dass das besondere Wirtschaftssystem, dieser rheinische Kapitalismus oder man könnte auch andersrum sagen, dieser Stakeholder-Ansatz von großer Bedeutung ist. Gleichzeitig ist es so, dass wenn man sich große Länder wie Indien und China oder auch andere anschaut, schon die Mehrzahl der Studierenden, gerade auch die besten Studierenden, eine große Tendenz haben, in die USA und nach England zu gehen. Und es ist auch interessant, wenn man sich mit Menschen vor Ort unterhält, die immer wieder betonen, wie stark gerade auch die amerikanischen, die britischen Universitäten dort werben um die besten Studierenden, dass sie also vor Ort sind, versuchen, die besten Studierenden anzuwerben, was natürlich dann auch leichter fällt, wenn es schon eine größere Community gibt von anderen, jetzt in dem Fall indischen, chinesischen Studierenden, die in den USA oder in England schon sind. Das heißt also, wir brauchen hier einen anderen Ansatz, der viel aktiver auch das Einwerben und das attraktiv Darstellen des Standorts mit voraussetzt, weil diese Hochqualifizierten haben Möglichkeiten in der ganzen Welt. Deutschland hätte viele Möglichkeiten, aber wir sind da doch eher noch, wenn ich es mal sagen würde, passiv im Versuch, diese Studierenden einzuwerben.
Okay, also das ist sozusagen einer der Bereiche, in dem wir wachsen können.
Ja.
Mit Blick jetzt speziell auf Europa und auch auf Deutschland. Wir haben gesehen, dass in vielen europäischen Ländern die politische Rechte sehr stark zugewonnen hat. Sowohl Italien mit Regierungsbeteiligung, in Frankreich Marine Le Pen hat zwar in den letzten Präsidentschaftswahlen verloren, aber es war knapper als gedacht. Auch in Deutschland gibt es sozusagen eine sehr starke rechtspopulistische Partei, die sich weiter voranschiebt. Internationale Firmen, die auch natürlich diese internationalen Fachkräfte brauchen, über die wir gerade gesprochen haben, schauen auch auf solche Entwicklungen. Glaubst du, das wird ein ernstzunehmendes Standortrisiko zunehmend in Deutschland und Europa?
Grundsätzlich ist politischer Extremismus schädlich aus vielen Dimensionen. Mhm. Wenn man jetzt sich das spezifisch für die Wirtschaft anschaut, ja, dann halte ich das auch für einen Standortfaktor. Denn das ist ein Standortfaktor, der für ausländische Fachkräfte sicherlich betrachtet wird, der aber auch für inländische Fachkräfte eine große Rolle spielt. Es ist ja jetzt nicht umsonst so, dass die großen Start-up-Hubs, also die Städte, in denen wirklich viele neue Ideen entstehen, sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie immer sehr divers sind, von der internationalen Herkunft, von der Freiheit, die Menschen in diesen Städten genießen, und dass gerade damit ideale Voraussetzungen dafür sind, neue Ideen auch entstehen zu lassen. Man denke an das Silicon Valley, sehr stark geprägt von ausländischen Fachkräften, von Menschen, die dort ganz entscheidend an den Unternehmensgründungen beteiligt sind. Aber auch wenn man auf Europa schaut, auf London, Berlin auch als ein Standort, der stark vorankommt, diese Freizügigkeit, die Diversität, die sind von absolut großer Bedeutung, weil sie einfach dazu helfen, die besten Leute mit den besten Ideen anzuziehen. Und deshalb ist jede Form von Extremismus absolut ein Standortrisiko.
Jetzt muss ich bei den lebenswerten Metropolen natürlich München noch nachschieben und erwähnen. Ja. Aber nein, super spannend. Jetzt hatten wir Bildung, wir hatten Technologie. Es gibt in Deutschland natürlich noch die große Debatte, die geführt wird über Energie und Energieinfrastruktur. Auch hier sicherlich ein Bereich, der sehr geoökonomisch ist, der auch deutlich geworden ist durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Du hast die Abhängigkeiten genannt. Siehst du sowohl in Deutschland als auch in Europa eine nachhaltige Strategie, wirklich energieneutral produzieren zu können in den nächsten 20 bis 30 Jahren und auch die Kosten für Energie für Industrieunternehmen managen zu können? Also mit dem Wissen, sicherlich kann man hier nicht so günstig vielleicht sein wie auch in den USA, wo auch Gas gefrackt wird, auch mit neuen Technologien, aber wo nicht nur nach einem günstigen Industriestrompreis gerufen wird, sondern wo auch wirklich nachhaltig in Infrastruktur investiert wird, die es schafft, insgesamt uns wettbewerbsfähig zu halten. Und damit verbunden auch die Frage, es ist ein bisschen ruhiger geworden um den European Green Deal. Ich weiß, dass ESG für dich ein großes Thema ist, mit dem du dich sehr gut auskennst, zu dem du sehr viel arbeitest. Das heißt, auch mit Blick auf Europa, sind wir da noch auf einem richtigen klimapolitischen Kurs? Werden da auch die Anreize gesetzt, die richtig sind? Und ja, mit dieser Rückkopplung auf Energiepreise, siehst du hier nachhaltige, gute Investitionsbedingungen, die sich zumindest abzeichnen?
Das Energiethema und die Frage der Kosten der Energie ist eines der zentralen Themen derzeit. Es hat auch da wieder ganz unterschiedliche Facetten. Ich bin, das haben wir jetzt auch gerade im wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium ja auch mit einer Stellungnahme nochmal argumentiert, gegen die Einführung eines Industriestrompreises oder Brückenstromtarifs, weil hier die Frage aus vielerlei Hinsicht gestellt werden muss, ob das nicht eine Brücke ins Nirgendwo ist. Weil es wird so sein, dass mit den erneuerbaren Energien die variablen Kosten der Energieerzeugung deutlich sinken werden, weil wenn der Wind weht, es leichter ist, Energie zu erzeugen, aber die Anfangsinvestitionen sehr beträchtlich sind. Und das unterscheidet sich jetzt sehr deutlich von der Situation, die wir vorhaben, heißt aber nicht notwendigerweise, dass die Energiepreise dauerhaft sinken werden und damit eine Subventionierung auch sehr kritisch zu sehen ist. Gleichzeitig, und das ist jetzt entscheidend, ist es wichtig, dass die Politik sich dieses ganze Thema Energie anschaut. Das heißt, auch die Verlässlichkeit, die Preise für die Energie sehr genau im Blick hält. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Aspekten, in denen der Staat auch mitwirken kann. Insbesondere geht es darum, wie man das Angebot an Energie deutlich ausweiten kann. Das ist allein schon deshalb wichtig, weil ja auch die Elektrifizierung der Wirtschaft, der Haushalte, des Verkehrs immer weiter voranschreiten wird. Also die Frage, woher kommt denn der ganze Strom, ist von entscheidender Bedeutung. Und da kann es nur einen Weg geben, nämlich massive Investitionen in die Angebotsausweitung. Und da sieht man ja jetzt leider immer noch, dass viele Hürden dem entgegenstehen, dass also beim Ausbau der Windräder das Tempo viel zu langsam ist, dass die Genehmigungsverfahren zu lange dauern, dass es vielleicht auch manchmal ein bisschen schwerfällig in der Bürokratie ist, diese Dinge voranzubringen. Also gerade deshalb ist diese Angebotsausweitung von großer Bedeutung und insbesondere, und da könnte man wahrscheinlich jetzt einen eigenen Podcast nochmal zu machen, ist natürlich auch die Frage, wie bekommt man ein Energieangebot hin, das eine starke Grundlast hat? Denn viele Unternehmen leiden nicht nur darunter, dass die Preise hoch sind, sondern auch darunter, dass das Angebot eben sehr volatil ist und gerade wenn sie eine hohe Grundlast benötigen, nicht auf die entsprechenden Angebote zugreifen müssen, sondern eher noch stark investieren müssen in eigene Prozesse, um gegen diese Volatilität gewappnet zu sein. Also daher ein ganz entscheidendes politisches Thema, aber aus meiner Sicht nicht über Subventionen zu lösen.
Dann zum Abschluss unseres Gespräches eine kurze letzte Frage. Mein Eindruck ist mit vielen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern auch aus der Wirtschaft, dass dieses Thema geopolitische Resilienz noch nicht wirklich in den Köpfen angekommen ist. Das heißt, aus deiner Sicht sowohl bei politischen Akteuren und auch wenn du natürlich mit Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen sprichst, siehst du das auch so? Oder wächst dieser Gedanke, dass Resilienz, dass geopolitische Widerstandsfähigkeit mitgedacht wird in Unternehmensstrukturen, in der Beschaffung oder auch ja bei der politischen Flankierung durch die Regierung? Oder ist da einfach noch ein langer Weg, den wir wieder gehen müssen? Also müssen wir Geostrategie neu lernen oder sind wir da auf einem guten Weg aus deiner Sicht?
Man kann sagen, dass gerade der russische Krieg und der Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine, man kann sagen, ein Wake-up-Call war. Also dass das etwas war, bei dem man bestimmte Grundmuster, Annahmen komplett über den Haufen geworfen hat, dass also seitdem viel in Bewegung geraten ist, dass das Ganze aber auch gleichzeitig ein langer Weg ist, bei dem man jetzt die Dinge, die man über viele Jahre nicht betrachtet hat, jetzt erst allmählich genauer verstehen muss, natürlich auch im Rahmen einer sehr unsicheren Gesamtlage sich immer weiter diesen nähern muss. Ich sehe das auch als einen Auftrag, den ich persönlich jetzt für uns als ESMT sehe, diesen Aspekt viel stärker zu verankern in den Curricula, auch hier Führungskräften oder angehenden Führungskräften viel stärker diese Aspekte vor Augen zu führen, weil sie in die Zukunft gerichtet für Unternehmen und gerade eben für Führungskräfte in den Unternehmen zentrale Aspekte sein werden, die viel, viel stärker in den Vordergrund treten, als das in den vergangenen Jahren der Fall war. Also von daher ist hier ein großer Wandel im Gang. Das Bewusstsein nimmt immer weiter zu und es wird aus meiner Erwartung auch immer weiter zunehmen.
Super spannend. Lieber Jörg, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für diese kurzweilige Diskussion mit dir, gerade zur passenden Sommerzeit, wo jeder auch einen Podcast am Strand noch easy hören kann. Und freue mich auf unsere nächsten Diskussionen und bedanke mich genauso auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein. Und die nächste Folge erscheint dann im September. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.